Sportsfreunde trifft Stammplatz. In der heutigen Folge ist Fußballjournalist und Stammplatz-Podcaster Niklas Heising zu Gast. Welche Sportlerlegende er gerne mal interviewen würde, welche beiden Sportarten er früher selbst ausgeübt hat und wie er zum Thema Objektivität im Sportjournalismus steht, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Ein kleiner Hinweis noch vorab. Die Folge mit Niklas habe ich im Juli 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Du bist Sportjournalist, richtig, Niklas?
So ist es, ja, genau.
Genau. Wolltest du schon immer werden oder hat sich das ergeben oder ist das ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist, oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, es ist tatsächlich, also wirklich klischeehaft ist es ein Kindheitstraum gewesen. Also ich kann da eine Geschichte erzählen. Mein Vater hat so seit meiner frühesten Kindheit hat er immer ein Abo von der Sportbild. Das ist bei uns das große Magazin.
Kenne ich, ja.
Und das habe ich als Kind dann schon immer gelesen. Da war es eigentlich immer schon mein Traum, irgendwann mal in der Richtung was zu machen. Optimal natürlich auch bei dem Medium irgendwann mal. Also früher da schon immer Interviews mit den großen Stars gelesen, so immer gedacht, das möchte ich auch mal gerne machen. Und dann hat es sich eigentlich so früher oder später ergeben, dass ich da gelandet bin, was ich auch nie so wirklich gedacht hätte. Und so bin ich dann irgendwann in die Sparte reingerutscht. Ne?
Also du bist bei der Bild gelandet oder wie ist der Weg gegangen?
Nach meinem Abitur bin ich an die Axel Springer Akademie hier in Berlin gegangen und habe dann da 2 Jahre gemacht und bin dann nach Beendigung der Ausbildung bin ich dann in Berlin in das Sportkompetenzzentrum. Das ist so, da ist Bild, Sportbild und Welt ist da zusammengelegt im Sport. Also das ist alles eins quasi. Und deswegen bin ich mehr oder weniger dann bei Bild gelandet, genau.
Cool. Also ich habe tatsächlich auch mal da gearbeitet, 2017 für einen Monat. Ich hatte so ein super Praktikum, hat es Stars genannt. Also so ein bisschen kenne ich es noch. Aber wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen anders mittlerweile.
Die Örtlichkeit hat sich auf jeden Fall geändert. Ne? Wir sind jetzt in diesem Neubau. Du warst wahrscheinlich noch in diesem Altbau, in diesem schönen goldenen Hochhaus, ne?
Genau, ja.
Da habe ich dann auch noch angefangen und jetzt sind wir da in diesem prunkvollen Neubau mit vielen Fenstern. Ist ein bisschen eigen, ist ein bisschen modern, aber ist auch schon schick.
Schön, schön. Und da seid ihr in einem großen Newsroom oder muss man sich vorstellen?
Ja. Klar, also du hast, das ist so ein bisschen zweigeteilt jetzt ehrlicherweise. Du hast einen großen Newsroom, wo alle so an so einem, das heißt das Auge, das ist so ein, ich nenne es mal ein etwas rundlicher Sitzapparat, wo viele Leute in so einem Kreis dann drumherum sitzen. Und dann hast du noch eine separate Schreiberinsel, wo auch viele Schreiber dann sitzen, die halt fürs Texten zuständig sind. Aber natürlich, das ist alles in einem Großraum, ein bisschen räumlich getrennt durch den Raubteiler, aber an sich kannst du dir das schon vorstellen wie so ein riesiger Newsroom, klar?
Nice. Und also dich hat der vor allem der Fußball zum Sport gebracht oder ein anderer Sport? Oder?
Ja, also schon immer riesen Fußballfan gewesen, logischerweise. Im Fußball dann aber doch immer recht untalentiert gewesen, beziehungsweise in anderen Sportarten talentierter, hauptsächlich Tennis und Handball. Das habe ich in meiner Jugend mehr betrieben. Aber klar, Fußball, riesen Fußballfan gewesen, früher Dauerkarteninhaber. Und von daher, ja, was immer eigentlich der Fußball, klar.
Immer der Fußball, ja. Was machst du jetzt täglich, also außer dass du Podcaster, Stammplatz bist, was siehst du deinen Arbeitsalltag mittlerweile?
Also das unterscheidet sich immer, ob man klassisch als Redakteur im Einsatz ist oder mal als Reporter. Also das ist ein fließender Übergang, sag ich mal. Hin und wieder hast du Reporter-Einsätze. Ich war jetzt letztens zum Beispiel Schloss Bellevue, da war die deutsche Basketballnationalmannschaft beim Bundespräsidenten, bei Frank-Walter Steinmeier. Da wurde zum Beispiel Gordon Herbert das Bundesverdienstkreuz verliehen und sowas. Also solche Einsätze hast du immer wieder. Da bist du natürlich dann, ja, sagen wir mal, zumindest einen halben Tag mit beschäftigt, ne, mit Event und darüber schreiben und allen möglichen drum und dran. Dann hast du aber auch klassische Redakteurstage, wo du an sich eigentlich nur, in Anführungszeichen, du schreibst, also Themensichtung, schreiben, mit den Reportern absprechen, ob wir solche Themen machen können und so. Das ist schon recht vielfältig und du sagtest ja auch, Podcast ist hier wieder dann auch noch dabei. Also, da hast du schon viel zu tun und ist auch schön abwechslungsreich.
Ja, kannst du schreiben, kannst du sprechen, kannst du alles quasi machen. Gehst du auch zu Spielen? Also bist du auch immer vor Ort für Bundesliga- oder Zweitliga-Spiel oder sowas oder das weniger?
Das war ich während meines Volontariats. Da war ich in Leipzig in der Redaktion und da war ich so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr viel mit RB unterwegs. Also sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen. Aber das, wenn du in Berlin bei uns an den Zentralstandort bist, dann machst du das dann eher weniger, sondern da bist du wirklich in der Zentrale für, ja, ich sag mal, alles irgendwie, was in der Welt des Sports passiert, ehrlicherweise zuständig und ich da auch einen Verein spezialisiert. Du kannst natürlich zu spielen, das kannst du wahrscheinlich schon machen über eine Presseakkreditierung, kannst dich da reinmogeln, wenn du das machen willst, aber solltest du natürlich eigentlich eher nicht machen. Ne?
Hattest du ein berufliches Vorbild, wo du gesagt hast, wegen ihm oder dazu, wegen ihm mache ich das oder so wie er will ich mal werden oder irgendwas in der Richtung?
Ja, ich habe da jemanden, der ist aber jetzt nicht aus dem deutschsprachigen Raum, das ist Bill Simmons. Ich weiß nicht, ob der hier im Begriff ist. Das ist ein
auch schon mehr,
US-amerikanischer Sportjournalist, der sich hauptsächlich mit, den Amisportarten klassisch auseinandersetzt. Also Basketball, Football und ich bin halt riesen US-Sport-Fan und der macht, glaube ich, schon seit 15 Jahren den Podcast oder so und ich würde mal sagen, seit 8, 9 Jahren bin ich wirklich Stammhörer, habe kaum eine Folge verpasst, weil sein Stil ist halt auch sehr interessant, also sehr spannende Formate immer und sehr, sehr meinungsstark auch, was mir gefällt. Und da muss ich schon sagen, also daher kommt wahrscheinlich auch die Faszination für Podcasts ehrlicherweise, weil jetzt bin ich mit dem Format halt out gewesen und ja, hab das schon immer genossen und müsste ich wahrscheinlich jetzt hin und sagen, ja.
Ja, na cool. Und im deutschsprachigen Raum hast du aber keinen, wo du sagst, den kenne ich oder den so will ich werden oder so will ich auf gar keinen Fall werden. Kann ja auch sein.
Boah, so will ich auf gar keinen Fall werden. Weiß ich jetzt, ich fällt mir jetzt spontan keine ein. Aber ich muss ja auch sagen, aus dem deutschsprachigen Raum fallen mir jetzt auch eher weniger Vorbilder ein, die ich jetzt aktiv verfolgt hätte oder so. Wenn vielleicht mal irgendeinen Namen, den ich mal früher in der Sportbild gelesen hatte, aber da ist jetzt auch kein, den ich da heraus, sondern kann oder wahrscheinlich auch will, weil mittlerweile kenne ich ihn ja selbst, leider Gott.
Da muss man vorsichtig sein, wahrscheinlich.
Da muss man wirklich vorsichtig sein, ja.
Hast du ein Lebensmotto oder ein Motto, dass du irgendwie in deinem beruflichen Leben oder in der Ausbildung oder sowas verfolgt hast, wo du gesagt hast, wenn es mal schlecht gelaufen ist, dann halt mich daran gehangen oder sowas?
Nee, Motto eher weniger. Ich lebe eigentlich so nach der Devise, ich kriege das schon irgendwie hin. Also selbst wenn es mal schlecht läuft, wenn du ein bisschen hinterherhängst bei irgendwelchen Projekten oder so, dann tut, glaube ich, immer ein bisschen Selbstvertrauen ganz gut und das Wissen, dass irgendwie wirst du dich da schon durchmeistern, egal wie es dann am Ende ist. Ich glaube, da ist so ein gewisser Pessimismus verbunden mit einem gewissen Selbstvertrauen. Ist immer ganz gut. Also das kann schon helfen.
Ja, also nicht so viel erwarten, aber doch wissen, man kann.
Irgendwie wirst du dich durchmogeln. Ja. Das ist ja immer so meine Devise. Und meistens ist es dann einigermaßen okay. Doch.
Funktioniert es dann einigermaßen. Wie bist du denn zu dem Podcast Stammplatz gekommen? Haben die beiden André und Kili dich da mit reingenommen oder hast du aktiv gesagt, hey, wäre geil, wenn ich auch dabei wäre? Oder?
Also es hat angefangen, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann das war. Ich glaube, das müsste jetzt schon anderthalb oder vielleicht 2 Jahre her sein oder so. Da war ich die erste Folge mal als Gast da und ich glaube, das war eigentlich auch nur aus der Not gedrungen, weil da war irgendwie kein anderer gerade vor Ort, der hätte was sagen können. Und dann hatte Kili, als erstes mal eine Folge eingeladen und dann habe ich vor mich hingebabbelt und ja, quasseln kann ich, das konnte ich schon immer. Halt auch relativ ungefiltert, glaube ich, das hat den Jungs gefallen und dann war ich irgendwie immer häufiger zu Gast und vor einem Jahr oder so wurde ich dann gefragt, ob ich mir das auch mal vorstellen könnte, professioneller zu machen, also zu moderieren, zu hosten. Habe ich natürlich auch sofort gesagt, ja, absolut, weil, hat sich ja gerade auch schon erzählt, Podcast, ne, war ich schon ein Ticken fasziniert mit, auch zu der Zeit oder schon länger. Und dann habe ich so ein bisschen dabei gehostet auch. Und jetzt klar, während der Zeit, jetzt wo André mit der EM unterwegs war und so, oder gerade jetzt auch wo Kini dann bei Olympia ist, da kann man dann hin und wieder mal einspringen und das schön machen und macht richtig Spaß. Also so bin ich dann irgendwie da reingeraten.
Ja. Gibt's einen Gast, den du extrem gern mal in so einem Podcast interviewen würdest oder einen, wo du sagst, nee, den lieber nicht oder wenn man dir sagen könnte oder wenn man dir sagen würde, du darfst dir deinen eigenen Podcast, deine Stammliturgie jetzt selber kreieren und machen mit allem, was du willst. Wie würde die aussehen?
Boah, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil es gibt so viele Gäste, die man gerne interviewen möchte, ne? Also gerade in der Welt des Fußballs. Boah, einen Gast kann ich dir gar nicht, also aus dem Fußballgeschäft eher weniger, wen ich immer schon gerne interviewen wollte, war Dirk Nowitzki, weil er einfach als Persönlichkeit in der Welt des Sports so ein Unikat ist, weil er so unglaublich bodenständig ist, was eigentlich kaum vorstellbar ist bei der Karriere, bei der Laufbahn, die er hatte. Das ist für mich immer noch unvorstellbar, dass ein Mann so viel Erfolg in seinem Metier haben kann, aber so bodenständig und so normal eigentlich ist. Und das würde ich gerne mal ja einfach hinterfragen bei Ihnen, wie er das bewerkstelligt bekommen hat, also dass er nie so abgehoben ist. Eine Person, die ich nicht interviewen möchte, das gibt's eigentlich nicht, weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Person einigermaßen gerade austickt, ich glaube, dann kann man jeden interviewen. Also und auch mit all über halbwegs normale Themen sprechen. Deswegen, da gibt es jetzt eher eine Person, wo ich sagen würde, nee, da würde ich mich klarstellen.
Würdest du denn irgendwann mal auch Richtung, du hast gesagt, du sammelst gerne, quatsch gerne, würdest du auch gerne mal in Richtung Kommentator, Moderator gehen? Üblich?
Ja, Kommentator war auch immer so ein Traum zu Kindheitstagen, kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich stimmlich dafür geeignet bin.
Wer einen Podcast machen kann, der hat schon mal gute Voraussetzungen.
Also wahrscheinlich schon, das kann vielleicht helfen. Ja, vielleicht ist das ja jetzt ein Grundstein dafür, weiß ich nicht. Aber habe ich mir früher auch mal gut vorstellen können. Aber habe ich jetzt auch keine konkreten Pläne, irgendwie, dass ich das unbedingt machen will. Aber kann doch kommen, wer weiß. Muss ich mal schauen.
Du hast gesagt, du hast Handball und Tennis gespielt. Hast du das Halbprofi, Profimäßig oder jugendmäßig gemacht oder wie hoch ging's?
Ja, schon leistungsorientiert. Also zumindest Tennis auch auf Westfalen-Niveau, also bei uns halt Landesniveau und hab da auch so ein deutsches Jüngstenturnier, hieß das mal, mitgespielt. Also das war dann auch national tatsächlich, aber da konnte sich auch jeder für anmelden, aber da musstest du zumindest eine gewisse Leistungsklasse für haben, so sage ich mal. Handball habe ich danach gemacht, das war auch recht hoch, also da haben wir auch Landesliga gespielt und dann habe ich auch mal ein Jahr für den VfL Gummersbach habe ich da mal mit trainiert, also da war ich jetzt auch nicht so schlecht, sag ich mal, aber das war jetzt nie, dass ich kurz vor einer Profikarriere oder so gestanden hätte, so bei uns gekommen.
Also musste sich irgendwann entscheiden zwischen Tennis und Handball?
Das war ursprünglich erst zwischen Tennis und Fußball, weil sonst wäre es mit Tennis und Fußball zu viel geworden. Da habe ich mich dann für Tennis entschieden und zwischen Tennis und Handball musste ich mich nicht so richtig aktiv entscheiden. Es war dann eher, irgendwann hatte ich die Schnauze voll von Tennis, ehrlicherweise, und wollte dann was anderes machen und hatte schon ein bisschen Handball immer mal wieder über ein paar Freunde mitbekommen, dass das ganz geil ist und habe mich dann für Handball entschieden. Habe damit dann aber auch wieder aufgehört und jetzt spiele ich noch so ein bisschen hobbymäßig Tennis dann nebenbei, ja.
Was hast du denn da für eine Position gespielt im Handball?
Rückraum rechts und Mitte.
Ja, und hattest du da irgendwie zu der Zeit ein Vorbild, wo du gesagt hast, boah, das, so wie der, wenn ich so spielen könnte, wäre geil. Aus der Zeit?
Da muss ich mir überlegen. Also ich war immer großer Holger Glandorf-Fan. Ich hatte natürlich weder seine Physis noch seinen Hohr. Das war immer ein kleiner Unterschied. Ja, sonst, also Handballer zu der Zeit, ich meine, klar, da gibt Mikkel Hansen, Nikola Karabatic, das waren die Größen zu der Zeit. Domagoj Duchniak fand ich auch mal Weltklasse. Ja, da gab es viele Spieler, die war aber jetzt nicht unbedingt positionsgetreu, aber viele Spiele, die man natürlich bewundert hat. Aber ich war schon immer Realist genug zu wissen, ja, ich kann Vorbild haben, aber ich habe halt weder die körperlichen Talente noch wahrscheinlich irgendwie diese Durchsetzungswillen, um das mit dem nacheifern zu können, sage ich mal. Und also gab es Spieler, die ich mir gerne angeguckt habe, aber Vorbilder ist vielleicht ein bisschen zu gut gegriffen, ehrlicherweise.
Aber wenn du jetzt in einem Podcast wärst oder einen Bericht schreiben müsstest über Handball oder einen Handballer, dann hättest du schon Vorteile vielleicht, weil du das ein bisschen tiefer mit der Materie ausgehen, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, da gehe ich sehr stark von aus. Also ist ja immer schon ein Vorteil, wenn du schon mit den Regeln vertraut bist und so. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Text über eine Segelregatta schreiben müsste oder so, dann wäre das natürlich auch schwierig für mich. Ähnlich stelle ich es mir vor. Klar, mit Handball ist man wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr vertraut, ein bisschen eher damit vertraut. Aber klar, das kann nur helfen.
Ja, ja. Was war denn dein beruflich schönster Moment bisher, wo du sagst, an den erinnere ich mich gern zurück?
Boah, da muss ich mal überlegen. Der schönste Moment, ja. Da würde ich sagen, als ich mit RB Leipzig ins Trainingslager nach Österreich gefahren bin, weil das war so der Moment, wo ich realisiert habe, dass man aus dem Hobby wirklich einen Beruf machen kann. Also, dass du wirklich ohne irgendwie selbst was zu zahlen fährst du einem Bundesliga-Verein hinterher, bist da in einer traumhaften Landschaft in Österreich und guckst dir ja eine Woche Training an, schreibst ein bisschen darüber und wirst dafür bezahlt und führst Interviews dann mit den Spielern, Rotz-Rotz-Gel, das wird dir bezahlt und machst einfach professionelle Berichterstattung. Das war so das erste Mal, wo ich das wirklich realisiert habe, dass das funktioniert. Also du kannst aus deinem Hobby da wirklich einen Beruf machen und kannst damit Geld verdienen. Ich glaube, das müsste ich tatsächlich das sagen. Das war ein sehr, sehr geiler Moment, einfach wo ich es realisiert habe.
Dann war denn das?
Das war im Sommer 2021, glaube ich. Da war RB in Saalfelden, müsste der Ort gewesen sein, wenn ich recht entsinne.
Jetzt müsste ich kurz, ich müsste es eigentlich wissen, ne? Aber jetzt muss ich kurz überlegen, wer war denn da Trainer?
Das war Jesse Marsch. Das war vor der ersten und einzigen Jesse Marsch-Saison. Da saßen wir doch schön zusammen bei so einem Essen mit ihm. Sehr, sehr lustiger, sehr, sehr geselliger Typ auch, muss ich sagen. Sehr, sehr schade, dass das nicht funktioniert hat in der Zeit. Aber es müsste dann Sommer 21 gewesen sein, ich bin recht sicher.
Und dein schlimmster beruflicher Moment?
Boah, schlimmster Moment.
Oder ein, wo du da gesagt, oh, das war ein Bock, oder?
Ja, Böcke schleichen sich immer wieder ein, ne? Das lässt nicht los. Da kann ich jetzt nicht einen heraussuchen, wo es direkt irgendwie klar wird. Aber Böcke schleichen sich immer wieder ein. Auch mal bei einer Podcast-Produktion hast du mal einen Halbsatz drin, wo du dir denkst, das war vielleicht fachlich falsch, vielleicht war es aber auch einfach im Ton ein bisschen zu harsch. In Texten, die veröffentlicht werden, hast du natürlich auch immer wieder mal Flüchtigkeitsfehler drin und so, wo du denkst, das ist ärgerlich, das kannst du ändern, aber sobald der erstmal raus ist und die Leute es lesen, haben die den Fehler gelesen. Das ist so. Aber ich habe jetzt nicht den einen Moment, den ich da herausfiltern kann, aber klar, Fehler oder solche Fehler passieren immer wieder und das ist das Unschöne am Beruf, wenn es dann halt draußen ist, dann lesen es die Leute und oder hören es die Leute und dann ist es erstmal soweit. Ne?
Online kannst du es ja theoretisch noch ändern, wenn es in der Printproduktion ist, ist es in der Printproduktion, ne?
Ja, das ist drin. Dann hast du richtig ein Problem, ja.
Ja, und es gibt es denn für was gibt es für dich noch Ziele, Dinge, die du in deinem beruflichen Leben noch erreichen willst, wo du sagst, hey, ich bin jetzt Podcaster, ich arbeite in einer richtig geilen Redaktion und so weiter, aber gibt es noch was, wo du sagst, ey, das würde ich gerne noch erleben, das würde ich gerne noch machen, drüber schreiben?
Ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Events, die ich auf dem Zettel habe, wo ich gerne als Reporter dabei wäre. Das ist, also natürlich als Tennis-Fan Grand Slam-Turniere, primär natürlich Wimbledon. Bin ich sehr, sehr gerne mal vor Ort bei einem Finale, würde ich mich auch dann in All White verkleiden, da habe ich auch kein Problem mit dran. Ja, dann Super Bowl, ne? Obligatorisch klar. NBA Finals, wie gesagt, ich bin ja großer US-Sport-Fan und Basketball, NBA Finals, da habe ich auch extremst Lust drauf. Also da gibt es noch schon so ein paar Dinge, Olympische Spiele sind jetzt natürlich auch gegangen. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, da mal dabei zu sein, ne? Deswegen, da gibt es noch so ein paar Events halt, wo ich sehr, sehr gerne in berichterstattender Funktion da am Start wäre, aber ja, muss man mal sehen, ob das klappt, aber hätte ich zumindest Bock drauf, ja.
Wäre natürlich geil, wenn du irgendwo zum Beispiel Stanley Cup oder sowas, wahrscheinlich auch noch was für dich, oder?
Ja, also ich sag mal, alle Events, wo Champions League geht, Ja, klar, Champions League habe ich immer gesagt, ne? Aber ich meine, kannst du ja auch verstehen, das ist logischerweise auch so ein Event, was, glaube ich, jeder mitmachen will. Ne?
Nächstes Jahr in München vielleicht.
Nächstes Jahr in München, ja, wer weiß. Mal gucken, ne? Mal gucken, was bis dahin so passiert.
Welchen Verein im Fußball unterstützt du denn? Ich glaube, ich weiß es, ich bin aber nicht sicher. Als Stammi weiß ich es, glaube ich, aber ich bin nicht sicher.
Es ist der FC Schalke, ja. Das ist genau. Der FC Schalke, das ist auf Björn Kirch.
Bist du da reingeboren aus der Familie oder? Also einmal Schalke, immer Schalke, ist gar keine andere Wahl gerade.
Ja, ich bin klassisch reingeboren, Vereinsmitglied seit Geburt durch meinen Vater. Da wurden keine Gefahren eingegangen, dass da irgendwas anderes passieren kann. Da wurde direkt blau-weiß geht. Und ja, einmal Schalke, immer Schalke, du hast gesagt, wenn du einmal mit diesem Virus infiziert bist, dann wirst du in der Schwere wieder Luft, egal.
Durch dick und dünn.
Durch dick und dünn, so ist es egal, wie der Verein der für uns wird. Ja, du kannst dich davon dann nicht lossagen.
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
23.
23.
Danke, 23.
Das heißt, 2001 geboren.
2001, ja. In dem Jahr bin ich geboren, ja.
Dann hast du die schlimmste aller schlimmsten Niederlagen für Schalke zum Glück nicht bewusst mitbekommen.
Nicht aktiv, nee, da war ich ein halbes Jahr auf. Aber natürlich durch Hörensagen, auch durch Erzählung von meinem Vater natürlich. Fühlt sich mittlerweile so an, als hätte ich es aktiv miterlebt. Und natürlich, man kennt die Bilder ja auch. YouTube ist ja leider auch ein Ding, wo du solche Sachen ausgiebig beobachten nochmal oder nachverfolgen kannst. Und da habe ich natürlich auch gemacht. Ja, deswegen, also den Schmerz aller Schalker habe ich da auch mittlerweile empfunden.
Dann sage ich dir besser nicht, mit welchem Verein ich unterstütze, Mitglied und Fan seit 25 Jahren bin, weil sonst müssen wir den Podcast, glaube ich, abbrechen.
Ist es der FC Bayern, oder was?
So ist es. Aber wir sind, okay. Bei mir ist es tatsächlich nicht so, dass das in die Familie reingeboren wurde, sondern mein Bruder ist Fan, mein bester Kumpel. mein bester Freund ist Fan und ich bin da einfach, ich glaube, die erste Niederlage, die ich, oder das erste Spiel, was ich aktiv geguckt habe, war tatsächlich eine der größten Niederlagen in der Bayern-Geschichte, 99. Sheringham und Beckham lassen grüßen. Genau, und ich bin dann vor allem aufgrund von Spielertypen dann irgendwann Fan geworden geblieben. Also Oliver Kahn zum Beispiel, das ist einer, der hat mich als Kind, Jugendlich und auch heute noch eigentlich so als Typ einfach fasziniert. Und genau deswegen ist der Stern des Südens bei mir eingebrannt. Aber ich habe keinen Leistungsstand. Meine Verwandten in Deutschland leben in Hannover und sind entweder echte Liebe, BVB, oder, ja, genau.
Aus Hannover.
Ja. Ja, die sind von ihrem Vater, von meinem Onkel, zu Spielen mitgenommen worden und seitdem sind meine großen Cousins Dortmund-Fans. Und ja, das ist schwierig. Sagen wir es mal so.
Ich weiß ja nicht. Also in Hannover hast du ja auch Fußballverein, der gar nicht mal so schlecht ist.
Entweder echte Liebe oder alte Liebe. Eins von beiden nehmen wir nicht immer raus.
Genau.
Ja. Ja.
Aber sag mal, du kommst aus der Schweiz, ne?
Ja.
Hast du denn auch einen Schweizer Club? Das würde mich mal interessieren.
Ich hatte ihn mal. Also tatsächlich, ich habe mal nur sympathisiert mit dem FC Basel. Aber das waren zu den Zeiten, wo der FC Basel aus meiner Sicht auch noch gut oder sehr gut geführt wurde. Häusler und Co. Und Busi. Ja klar, da wurden sie auch Serienmeister, aber das waren so die Zeiten von Petric, Rakitic, Alex Frey, Marco Streller und so weiter, Zuberbühler und wie sie alle heißen. Aber ich habe mich dann irgendwann auch aus dem Grund, weil ich auch Sportjournalist als Berufsziel immer noch habe, habe ich immer gesagt, ja, ich muss mich mal, glaube ich, ein bisschen distanzieren vom Ganzen und das auch ein bisschen mit der objektiven Brille sehen. Schaffst du denn das, wenn du jetzt Schalke guckst, dass du objektiv guckst oder sie auch mal sagen, ey, das ist ja voll, das geht gar nicht, oder ist die rosa Brille dann immer auf?
Ich finde, das ist generell eine spannende Diskussion in der Journalismus-Sparte, inwiefern da Objektivität wirklich noch erforderlich ist oder inwiefern die auch eingehalten wird, weil du verfolgst ja auch das Stammplatzformat, so wie wir haben uns ja quasi alle geoutet als Fans, weil das ist zumindest mein Gefühl, das macht es für Zuhörer auch immer noch ein bisschen persönlicher als komplett objektive Berichterstattung. Und machen wir uns nichts vor, jeder, der in der Branche arbeitet, ist Fan von irgendeinem Club. Und zumeist ist es der Club, über den geschrieben wird, von der jeweiligen Person. So ehrlich muss man auch sein. Deswegen ist zumindest da immer mein Empfinden, kann man da auch ein bisschen ehrlicher mit umgehen, finde ich, ohne jetzt komplett in Jubelarien da auszuarten, wenn irgendwas passiert. Das gehört dann einfach zum professionellen Umgang dazu. Und ich glaube, zumindest im Stammplatz kriegen wir das auch immer vernünftig hin. Ich meine, das hilft ja auch nur, wenn du über einen gewissen Verein redest und du bringst Expertise mit und kannst dir auch mal äußern. Aber klar, wenn ich Schalke-Spiele sehe, dann bin ich da sehr emotional dabei. Aber wenn ich zum Beispiel über ein Spiel schreibe, dann schreibe ich natürlich objektiv, weil das erfordert einfach der Beruf. Ja. Da wird dann der andere Verein, den Schalke spielt, genauso neutral betrachtet, wie Schalke selbst betrachtet wird. Vielleicht bin ich im Umgang mit Schalke dann ein bisschen härter, das kann natürlich auch sein, wenn es schlecht läuft, ist so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eben meine neutrale Berichterstattung, die muss immer noch so sein, das ist ganz klar, dass das da irgendwie eingreift, das glaube ich nicht. Aber natürlich, wenn ich das Spiel sehe, vor dem Fernseher gehe ich emotional mit, ist ja klar, aber sobald ich schreibe, ist halt Arbeit.
Ja, und dann einfach objektiv und klar sagen, das war bei beiden gut, das war bei beiden schlecht. Ja. Wer war denn, du bist 2001 geboren, wer war für dich der bisher größte Schalker Fußballspieler, der nicht Raul heißt? Der Raul gilt nicht.
Raul geht nicht. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich der Größte im Sinne von Beste oder der für mich?
Der für dich Beste, also der am meisten Einfluss hatte oder der dir am meisten gefallen hat oder wie auch immer.
Ja, also ich muss sagen, wenn man wahrscheinlich nach dem Besten nach Raul gehen müsste, ist ganz klar der Buntela. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Über Manuel Neuer kann man streiten, aber Manuel Neuer möchte ich jetzt ungern erwähnen, an der Stelle aus Gründen. Auch wenn ich immer noch dafür plädiere, Manu, komm nach Hause. Ein Jahr braucht für dich noch auf Schalke.
Nächstes Jahr könnte Namen, wenn Dübel da ist.
Ich würde ihn sehr gerne nehmen. Ich hoffe immer noch darauf, dass es diese Versöhnung gibt mit der Kurve, weil die Bilder werde ich vergessen. Ich war, das kann ich auch noch einmal kurz erzählen, ich war bei dem ersten Spiel auf Schalke, wo Neuer nach Hause kam in einer Schulzeit und war da im Nordkurvenbereich. Das werde ich wirklich nicht vergessen, was ich da für Begriffe gehört habe und was für Gegenstände im Klo befinden. Deswegen, diese Bilder möchte ich auf meinem Kopf einfach loshaben. Wenn man klassisch nach dem Besten geht, ist es vermutlich Klaas-Jan Huntelaar für mich. Der Spieler, der mein absoluter Lieblingsschalker ist, ist Jefferson Farfán. Das wird sich wahrscheinlich auch nur schwer ändern können, weil in meiner Zeit als Schalke-Fan gab es nur wenig klassische Flügelspieler von internationaler Qualität und da war Lafokita, die Robbe, hieß immer, glaube ich, sein Spitzname, war einzigartig in seiner Art, in seiner Geschwindigkeit, in seinem Zug zum Tor. Ich werde sein 80-Meter-Solo gegen Leverkusen vergessen. Da bin ich als Opfer im Fernseher komplett eskaliert. Deswegen, also wenn du mich danach fragst, da muss ich ein bisschen ausschweichen.
Alles gut, das ist das hier.
Da muss ich ein bisschen ausschweichen, deswegen ist es Jefferson Farfán. Wobei ich da auch noch ein kleines Shoutout an Winkel geben will, der, als ich ganz jung war, der erste Spieler war, in den ich mich richtig verliebt habe.
Der Freistoßgott auch von Schalke, ne?
Der Freistoßgott, so einen Techniker hatten wir danach seltenst leider.
Ja, ja. Und der beste Trainer, den du, also gibt es eigentlich auf Schalke nur einen, aber...
Ich bin auch aktiv mit erlebt, mit einem legendären Derby-Sieg auch. Ja, Hüb ist natürlich der logische Kandidat. Ja, würde ich jetzt mal rausnehmen, aber wen würde ich denn dann sagen? Ich war natürlich immer ein Riesenfan von Ralf Rangnick, ne? Den habe ich auch zumindest ein paar Jahre miterlebt, auch mit Pokalsieg und Champions League Halbfinale, was ja unvorstellbar zu dem Zeitpunkt war, trotz der Supermannschaft. Aber wahrscheinlich müsste ich dann Ralf Rangnick sagen, weil ich meine, es gibt ja kaum Stationen, wo er nicht erfolgreich war. Und selbst er hat es auf Schalke hingekriegt mit Erfolgen. Und das muss man ihm wirklich zugutehalten. Deswegen würde ich da wahrscheinlich dann, ja, Ralf Rangnick sagen. Auch wenn Domenico Tedesco natürlich auch einen großen Platz in meinem Herzen hat.
Warum?
Ja, aber ich meine, das war ein super Deal. Das waren leider, glaube ich, nur anderthalb Jahre waren es am Ende, aber es war super emotional. Es war einer der wenigen Trainer der Kurve, der sich auch in die Kurve gestellt hat, was für einen Trainer ja einfach Wahnsinn eigentlich ist. Dazu noch das 4-4 gegen Dortmund, was unglaublich ist. Also.
Ja, das habe ich auch live gesehen, ja. Das kann mich auch gut erinnern, ja. Meine Fresse.
Das war unglaublich. Ja, deswegen einen großen Platz in meinem Herzen für Domenico Tedesco, aber ich bleibe dann am Ende doch bei Ralf Rangnick.
Ja, ja. Und was wünschst du deinem Herzensverein jetzt in dieser nächsten Saison, die bald anfängt?
Na, ich wünsche im Idealfall natürlich den Aufstieg. Ich hatte es aber schon mal gesagt, ich bin Realist genug, die Sachen halbwegs einschätzen zu können. Deswegen wünsche ich eigentlich erstmal nur eine ruhige Saison, wo du nichts mit unten zu tun hast. Es sind jetzt viele junge Spieler. Es gab einen krassen Umbruch jetzt im Sommer, muss man sagen. Ben Manda ist ja gekommen. Als neuer Kaderplaner hat viele Talente geholt, die doch recht unbeschriebene Blätter hier in Europa sind. Deswegen muss man mal schauen, wie die einschlagen. Also kann sein, dass die Hälfte von denen einschlägt, dann hast du vielleicht gute Chancen. Kann sein, dass keiner von denen einschlägt, dann kannst du vielleicht auch wieder nach unten gehen. Kann sein, dass alle einschlagen, dann kannst du auch nach ganz oben gehen. Also ist bislang noch recht undurchsichtig. Die Vorbereitung war solide, aber auch nicht recht vielversprechend. Viele Spiele ohne eigene Tore. Deswegen, ich hoffe ehrlicherweise auf den Mittelfeldplatz, dass man während der Saison vielleicht ein bisschen nach oben schielen kann, aber Hauptsache nichts mit unten zu tun haben. Das wäre sehr wichtig auch für die langfristige Planung und natürlich auch für die Planung für nächste Saison, wo man vielleicht dann wieder einreiten kann.
Ja, na, nicht nochmal so Saison wie letzte Saison, wo man schwebt mal wieder nur über Schalke lustig gemacht hat und das verdient dieser Verein nicht. Das verdient dieser Verein nicht.
Das will ich hören. Genau das finde ich. Und ich stimme dir da zu 100% zu.
Ich muss sagen, ich war letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren in auch wieder bei Besuch bei meinen Verwandten und dann hat mein Vater geschäftliche Termine im Ruhrpott gehabt. Und dann bin ich mitgefahren mit meinem Onkel zusammen und dann habe ich mit meinem Onkel gesagt, komm, solange der Termin hat, wir gucken uns meinen Robot an. Dann guckt er mich an und sagt, du willst doch nur eins. Ich so, genau, wenn wir schon hier sind. Erst gehen wir nach Bochum, dann gehen wir nach Gelsenkirchen. Wenn wir dann noch Zeit haben, dann sind wir ganz hässlich und gehen wir darüber, nach Lüdenscheid.
Ja, ja. Ja.
Und ich war da, wir sind dann tatsächlich nach Gelsenkirchen und habe mir dieses Stadion angeguckt von außen, leider nur von außen, aber und dieses ganze Gelände und ich habe immer wieder nur gesagt, und sowas spielt zweite Liga. Das ist einfach, das ist unwürdig, unwürdig. Ja. Aber ja, also rein von den Fans und
von der Geschichte, Historie wünsche ich Schalke, dass sie auch wieder Erstliga spielen. Aber da gibt es viele Vereine, die jetzt in der zweiten Liga da unten sind. Also Köln, HSV. Also eigentlich gehören die da hoch, ne?
Ja, klar. Also eigentlich müsstest du irgendwie die Elfte der Ligen müsstest du gegeneinander tauschen, ehrlicherweise. Also Hertha, Lautern, Hannover, das sind alles Clubs mit Erstliga-Qualitäten, was Fans angeht, was Vereinsgröße angeht. Aber es kann nur zwei geben plus ein Relegationsteam und das macht die zweite Liga ja so unfassbar geil jetzt in der kommenden Saison.
Ja. Und den Relegationsplatz, den hat sich der HSV ja schon eigentlich abonniert.
Naja, nicht unbedingt. Letztes Jahr waren sie Vierter, ne? Das geschieht ja am Ende.
Entweder Dritter oder Vierter, genau, ja.
Dritter oder Vierter, mehr gibt's ja nicht, ja. Also mal schauen. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, ey.
Habt ihr euch denn beim Stammplatz ab und zu, streitet ihr über Themen oder habt ihr auch mal Themen gehabt, wo ihr während dem Aufnahme gestritten habt, wo ihr gesagt habt, nee, das müssen wir jetzt anders machen, müssen wir cutten oder seid ihr eine große liebende Familie?
Also an sich sind wir eine große liebende Familie, die auch ungefähr wissen, wie wir so ticken und was wir so sagen wollen und können und so, aber klar, hin und wieder gibt es Momente, wo während der Aufnahme einer übers Ziel hinausschießt und vielleicht etwas zu harsch wird in der Wortwahl, das kommt hin und wieder auch vor, wo man dann, ich sag mal, in Anführungszeichen ermahnt wird. Das ist aber niemals irgendwie böse oder so, sondern halt, man sorgt sich eigentlich nur um den anderen, was passiert, wenn das jetzt veröffentlicht wird, so, ne? Deswegen, da wird hin und wieder mal ermahnt. Ansonsten Streitigkeiten, nee, gibt's eigentlich keine. Hin und wieder wird natürlich diskutiert. Wir haben ja zum Beispiel auch mal diese Top 5 Folgen gemacht, ne? Diese Sonderfolgen. Mhm. Und haben dann immer eine gesammelte Liste. Was ja auch Sinn macht, weil wenn wir jemals mit zwei Top 5 Listen da ankommen würden, entweder wiederholt sich das oder man hat vielleicht ein unterschiedliches Team, aber am Ende redet man über die gleichen Sachen. Deswegen machen wir da immer nur eine gemeinsame Liste. Und da wird natürlich dann hin und wieder kontrovers diskutiert. Über Teams oder Spieler, die mit da drauf sollten, aber das tut dem Ganzen eigentlich gut, weil du willst ja auch vor der Folge nicht zu viel diskutieren, weil es soll ja während der Folge auch noch stattfinden. Deswegen unsere, in Anführungszeichen, Streitigkeiten tragen wir dann auch mal während der Folge irgendwie noch aus.
Ja, aber kann man ja alles auf einem normalen Niveau und man kennt sich ja und ja. Schon Sinn.
Ja.
Macht schon Sinn.
Absolut.
Hast du ja jetzt auch mehrere Co-Hoster beim Stammplatz. Mit wem arbeitest du am liebsten zusammen oder mit wem nimmst du am liebsten auf?
Das ist, also ich sag mal so, André Albers ist natürlich ein absoluter Vollprofi, genauso wie Kili. Also wenn du die beiden da sitzen hast, dann musst du als Moderator eigentlich wenig machen. Du musst quasi die Vorlagen liefern. Und die verwerten in gesunder Regelmäßigkeit. Deswegen kannst du dich da als Host eigentlich zurücknehmen, sag mal, die Themen einleiten, die Frage stellen und dann kannst du die Jungs kochen lassen. Ich sag mal, da gibt es dann andere Kandidaten, die vielleicht jetzt nicht so erfahren sind in der Sparte. Da musst du als Host ein bisschen mehr fordern, sag ich mal. Also aktivere Fragen stellen, auch mal mit Thesen konfrontieren und so. Also von daher, was das angeht, ist es natürlich mit André und Kedi, weil die beiden halt absolute Experten, Kenner sind, was das angeht, ist es natürlich am einfachsten, sage ich mal, am Anfangs-Samsung.
Wie lange macht er jetzt das Stammplatz-Podcast schon?
Den Stammplatz-Podcast insgesamt, wie lange es den gibt? Mhm. Den gibt es seit 2022.
Aber 2 Jahre.
Wo genau da kann ich dir auch nicht sagen, ja. Also 2 Jahre auf jeden Fall.
Und du bist dabei seit?
Naja, wie gesagt, als Gast war ich das erste Mal dabei vor 1,5 Jahren, glaube ich, oder so. Und jetzt mit Hosten und so habe ich irgendwann im Herbst, glaube ich, letzten Jahr, habe ich mal die erste Folge gehostet, wenn ich mich recht entsinne. Aber genau kann ich dir das schon auch gar nicht mehr sagen. Also ist auch schon ein bisschen mehr. Deswegen, ja.
Ja. Gibt es, wird es ein bisschen privater, aber nur ein ganz klein bisschen, keine Angst. Wenn deine besten Freunde dich jetzt beschreiben würden als das, was du im Beruf machst oder warum du es machst, was würden die sagen?
Und warum ich den Beruf mache?
Oder, nee, nicht warum, sondern mehr, wie du es machst, beziehungsweise, warum du da hingekommen bist, oder was würden die, oder was haben die für Feedback gegeben, wenn sie dich schon mal am Stammplatz gehört haben, oder was gelesen haben, oder wie beschreiben die dich, oder das, was du machst?
Ja, die finden es natürlich auch sehr, sehr lustig, weil, der Großteil meiner Freunde sind natürlich auch riesige Sportfans und dementsprechend, wenn du in Deutschland Sportfan bist, dann konsumierst du natürlich auch Bildsport und Sportbild. Und wenn sie da jetzt meinen Namen lesen oder meine Stimme hören und hin und wieder gibt es ja auch so Videos auf Instagram und so, wo ich da zu sehen bin und so kurze Videos, wo die sehen das, dann ich glaube, dann amüsieren die sich zum einen, finden das natürlich lustig, dass ich da zu sehen bin und schicken es mir dann auch mal und schreiben dann irgendwie einen flapsigen Spruch mal dazu. Also ich glaube, die finden es zum einen halt geil, dass das so funktioniert, ne, dass ich da gelandet bin und zum anderen finden sie es halt auch sehr lustig, weil schon absurd eigentlich ist, dass ich da sitze, so, weil ich komme aus einem recht kleinen Sauerlandstädtchen. Also da richtet man eigentlich nicht mit, ne, dass du dann für so eine Marke sowas machst. Deswegen, also ich glaube, das ist so eine Mischung aus, Anerkennung und dann doch, dass man es nicht so richtig glauben kann und deswegen auch mal gerne darüber schmunzelt, so. Ja, irgendwie so eine Mischung.
Kommt mir bekannt vor. Das erste Mal, als meine Kumpels ich habe mal bei dem Abacke, wenn ich jetzt hier noch arbeite, haben wir mal ein Video Format gemacht und natürlich Schweizerdeutsch und dann habe ich irgendwann bin ich von meiner jetzigen Chefin angesprochen worden, die Kollegen will das nicht alles alleine machen, willst du auch mal machen? Ich war noch nie vor einer Kamera, aber okay, ja, wir kriegen das schon hin. Und als das erste abgedreht war so, oh Alter, wie siehst du denn aus?
Ja, da musst du dich viel abfinden, das ist gerade genau das gleiche wie mit der Stimme, ne? Ja. Wenn du deine Stimme die ersten paar Mal hörst, denkst du dir auch, oh mein Gott, ey, was ist das, ja, bin ich für ein...
Ich glaube.
Das regelt sich dann irgendwann ein, also wenn du deine Stimme halt, wenn du steilst und du hörst deine Stimme 1000 Mal, irgendwann hat sich's dann einigermaßen. Deswegen, also ist immer Gewöhnungssache, glaube ich.
Man muss sagen, gewöhnen. Schneidet ihr denn selber oder wer schneidet bei euch?
Nee, wir schneiden das selbst. Also die Stammplatzfolgen, ja, es gibt ja auch zum Beispiel das Rasenmäher-Format. Das ist so ein langes Format, da gibt es dann auch immer wieder mal Schneidehilfe. Das geht ja teilweise stundenlang, aber wir haben ja für unsere Folgen meistens immer so eine Regellaufzeit von 15 Minuten. Und das machen wir selbst, ja.
Wie läuft denn das ab? Also ihr trefft euch morgens um 5 oder keine Ahnung, mitten in der Nacht und nehmt eine Folge auf und dann wird gleich geschnitten oder wie?
Nee, das ist gar nicht so krass. Also ich sag mal, wir kommen so, ich würde mal sagen, so gegen 13 Uhr ins Büro, weil du musst ja natürlich lange am Abend auch noch da sein für Tagesaktualität. Und dann je nach Lage checkt man natürlich schon mal die ersten Themen. Der Großteil im Fußballgeschäft passiert ja immer am Nachmittag. Und dann sitzt du da so zusammen und ich sag mal, Planzeit für eine Aufnahme ist immer so 19, 20 Uhr. Das ist immer ideal, weil du natürlich danach noch bearbeiten musst und wenn in der Zwischenzeit noch was passiert, dann kannst du es auch mal einsprechen und dann noch mal nachbearbeiten. Ideal ist dann immer, wenn so gegen 10:30 die Folge schnittfertig ist, ohne dass etwas Großes passiert, weil wir publizieren die ja immer um Punkt 0 oder 1, gehen ja quasi mal online in dem Feed. Und wenn du dann schon mal rechtzeitig fertig bist, dann ist das immer schon ideal, aber grundsätzlich ist es halt so, man kommt um 13 Uhr rein, du checkst die Lage, planst die Themen, bestellst die Sprachnachrichten von den Reportern ein, die man ja auch immer im Podcast hören kann. Überlegst dir die Blickpunkte, von denen du die Themen betrachten willst, was du da beleuchten willst und musst da halt immer noch deinen Aufnahmepartner finden, ne? Also André Albers und Kini sind ja nicht jeden Tag da musst du mal checken, mit wem man jetzt Folge und so. Dementsprechend ist man da schon den ganzen Tag schön eingeplant und ja, ist man dann auch froh, wenn der Tag da vorbei ist, halt nur Wende.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Und hört sich das vorher dann nochmal, also da schneidet ihr zusammen das oder hört sich das Ganze am Schluss nochmal einer an oder also weißt du, als Pendant wie bei der Zeitung, bei einem Artikel, dass einer gegenliest, so in dem Sinn, ja. Meine ich
das. Das gibt's jetzt so nicht, weil das Ding ist ja, wenn du die Folge schneidest, dann hörst du quasi einzelne Fragmente, hörst du 20 Mal oder so, ne? Und da irgendwann ist dann auch der kleinste Fehler behoben, ehrlicherweise. Und dann hörst du am Ende, wenn du fertig geschnitten hast, hörst du die Folge noch selbst 2-3 Mal an und dementsprechend geht man eigentlich davon aus, wenn dann noch irgendwas dann ist, dann muss es dir auffallen. Wenn es dir nicht auffällt, dann, mein Gott, ein bisschen Sorgfältigkeit kann schon helfen. Also von daher hört da jetzt nicht noch mal einer gegen, weil, ja, ich glaube, Selbstkontrolle ist da immer am besten. Weil, wie gesagt, du hörst die Folge 20, 30 Mal, die einzelnen Stücke immer, hörst am Ende noch 2-3 Mal rein. Da sollten dir dann schon größere Mängel sollten dir auf jeden Fall auffallen und auch Kleinigkeiten kannst du dann, glaube ich, beheben.
Ja, cool, mega cool. Wer ist denn auf dieses Projekt gekommen? Also wie ist denn das Projekt entstanden, Stammplatz?
Das Projekt ist eigentlich so, entstanden, dass man bei Bild schon länger in diese Audio, mittlerweile ist ja fast schon audiovisuell mit diesen kleinen Clips, die es da immer wieder gibt, in diese audiovisuelle Schiene einsteigen wollte. Und da waren es Ressortleiter bei uns, die sich da mal zusammengehockt hatten und mal überlegt hatten, was kann man da so als Format machen. Und so ist dann der Stammplatz entstanden und Kili war schon im Aus. André Albers wurde dazugeholt. Und dann haben die beiden, wurden als Duo zusammengepackt dafür und die sind ja auch seit Beginn sind die dabei. Und haben das Format dann quasi von sich aus, also das Format gab es dann natürlich schon, die beiden wurden da reinsitzen und haben dann aus dem Format quasi das gemacht, was es jetzt ist. Mit ihrer Art halt, und so ist das Ganze dann seinen Weg gegangen.
Cool, mega cool. Ja, Niklas, dann danke ich dich ganz herzlich für deine Zeit. Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du mir noch gerne sagen würdest, hier im Sportsfreunde-Podcast, dann hau raus.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt spontan nichts auf dem Herzen, weil ich kriege dem ja eigentlich schon immer die Seele frei im Stammplatz. Deswegen habt ihr da selten was dann hängen bleibt. Aber nochmal vielen Dank für die Einladung. War ein super angenehmes Gespräch. Und viel Glück mit dem Podcast.
Dankeschön. Danke dir.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.